Wir sehen schon in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass Migration ein ganz wichtiger Faktor auch in der menschlichen Entwicklung war. Da sind wir auch beim Thema Austausch von Ideen, von Wertigkeiten, von im Grunde auch Horizonterweiterung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eine sehr lange Zeit in der menschlichen Entwicklung waren wir alle Migrantinnen und Migranten, weil die Sesshaftigkeit ist erst relativ spät eigentlich in der menschlichen Entwicklung gekommen. Also auch das muss man sehen. Und wir leben einfach auch vom Austausch mit anderen. Und natürlich ist das jetzt in den letzten 100 bis 50 Jahren hat das natürlich exponentiell zugenommen, dieser Austausch und dieses Vernetztsein.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz. Das ist ein Podcast von Demokratie 21 und wir initiieren Gespräche über die Zukunft der Demokratie. In diesem Format sprechen wir mit Menschen, die daran mit konkreten Projekten arbeiten. Heute mit Judith Kohlenberger, sie forscht zu Migration und Integration. Warum Hilfe vor Ort nicht so einfach ist, welche Chancen Doppelstaatsbürgerschaften bieten und was mit ihrer Ernennung unter die 100 einflussreichsten Ökonomen und Ökonominnen auf sich hat. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Episode.
Ich sitze heute hier ganz digital mit der Judith Kohlenberger. Sie ist Sozial- und Kulturwissenschaftlerin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie forscht zu Migration, Flucht und Integration. Sie ist im Vorstand der Schumpeter-Gesellschaft und ist 2019 unter die 100 einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum genannt worden. Judith, herzlich willkommen.
Hallo Philipp, danke für die virtuelle Einladung.
Du hast vorhin erwähnt, dass dieses Ranking mit den 100 Ökonomen und Ökonominnen nicht ganz korrekt ist. Kannst du mir da nochmal erklären, wie das funktioniert hat?
Also es ist, glaube ich, deshalb nicht ganz korrekt, weil ich bin von der Ausbildung her keine Ökonomin. Man hat mich aber aufgeklärt, als ich der FAZ, die dieses Ranking gemacht hat, diese Information zukommen haben lassen, dass das ein sehr weit gefasster Begriff der Ökonomin wäre und dass auch Sozialwissenschaftlerinnen in diesem Ranking vertreten wären. Und so hat sich das erklärt. Aber ich kläre das immer wieder gerne, wenn sich der Anlass bietet, auf, so wie jetzt auch, weil ich merke, dass ich hin und wieder in der Öffentlichkeit als Ökonomin wahrgenommen werde und ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte. Ich bin keine Ökonomin. Habe jetzt auch diese Einleitung genutzt, um das klarzustellen in aller Deutlichkeit.
Wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Judith, Migration ist ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion sehr stark vereinfacht dargestellt wird. Annahmen wie mehr Hilfe vor Ort oder Seenotrettung erlauben oder verbieten, die werden oft so als Push-Pull, als Aktion- und Reaktion-Mechanismen dargestellt. Das ist in Wahrheit natürlich viel komplexer. Welche Annahmen zum Thema Migration hat denn die Forschung klar widerlegt oder bestätigt?
Mir fallen tatsächlich viele Annahmen ein, die die Forschung eher jetzt widerlegt hat. Also Annahmen, die vor allem im öffentlichen und auch im politischen Diskurs noch immer sehr stark zirkuliert werden. Und wo wir aber aus der Migrationsforschung wissen, dass einerseits die Dynamiken von Migrationsbewegungen ganz andere sind, dass die Kausalitäten, was Migration betrifft, ganz anders ablaufen und dass auch die Migrantinnen und Migranten, von denen wir sprechen, auch soziodemografisch gesprochen oft ganz andere Gruppen sind, als die, die landläufig präsentiert werden, zum Beispiel medial. Also ein ganz wichtiger Punkt ist da sicherlich, dass gerade im politischen Diskurs das Push-Pull-Modell sehr gerne verwendet wird. Man spricht immer gerne von Push-Faktoren, von Pull-Faktoren und zuletzt natürlich auch in Verbindung mit der Seenotrettung, die wäre eben so ein Pull-Faktor, die Menschen dazu bringen würde, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um zum Beispiel übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Und unabhängig davon, dass jetzt diese ganze konkrete Situation in der Form auch nicht bestätigt werden kann, also da gibt es keine empirische Evidenz dazu, dass das tatsächlich ein Faktor ist oder dass eben aufgrund der Seenotrettung es zu vermehrten Überfahrten kommt. Also das ist schon durch mehrere auch Einzelfallstudien immer wieder widerlegt worden. Aber ich würde da gerne noch einen Schritt zurückgehen, quasi auf der Metaebene kann man sagen, und halt überhaupt mal dieses Push-Pull-Modell generell ein bisschen kritisch betrachten, weil das Push-Pull-Modell ist halt ein sehr vereinfachtes, im Grunde binäres Modell. Auf der einen Seite gibt es eben Faktoren, die einen wortwörtlich aus dem Land, in dem man sich befindet, rausstoßen, also pushen, wegpushen. Das sind dann klassischerweise so Faktoren wie Armut, Krieg, Verfolgung, hohe Kriminalität, niedrige Einkommensraten, auch persönliche Gründe und so weiter. Das ist sozusagen die eine Seite des Modells und auf der anderen Seite stehen die sogenannten Pull-Faktoren, das, was einem im intendierten Zielland anzieht. Und das wäre, und da gibt es eben auch diverse Studien, die das versuchen zu beweisen oder zu widerlegen, je nachdem. Das kann sowas sein wie Sicherheit, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, ein Leben in im Grunde Würde, kann man sagen. Aber auch so Dinge wie Sozialleistungen, auch da gibt es immer wieder unterschiedliche Thesen. Ist die Höhe der Sozialleistungen ausschlaggebend, warum Menschen in ein gewisses Land migrieren und in ein anderes nicht? Ganz generell aber ist dieses Modell allgemein ein bisschen zu hinterfragen, weil wir wissen mittlerweile schon aus der Forschung, dass Migrationsentscheidungen halt wesentlich komplexer und multikausaler ablaufen, als dass man sie anhand von einigen wenigen Pull-Push-Faktoren festmachen könnte. Also wir haben einerseits ein ganzes Potpourri an möglichen Gründen, da zählen unter Anführungszeichen erzwungene.
Was sind zum Beispiel Gründe, die nicht oft genannt werden?
Also ich glaube, dass es gar nicht um die konkreten Gründe an sich geht, sondern die Tatsache, dass es halt selten ein einziger Grund ist. Und vor allem, was wir auch erkennen, gerade wenn wir über Migrationsbewegungen aus dem globalen Süden sprechen, zum Beispiel Ländern südlich der Sahara, da wissen wir, dass halt erzwungene Gründe, also das, was man klassisch als Fluchtgründe bezeichnen würde, Krieg, Verfolgung und so weiter, sich oft halt vermischen mit eher klassischen ökonomischen Gründen. Also zum Beispiel, dass ich keine Einkommensgrundlage mehr habe, dass ich nicht weiß, wie ich mein Leben aufrechterhalten soll. Das wären eher wirtschaftliche Gründe, um zu emigrieren. In der Realität ist das alles wesentlich weniger klar getrennt, als es jetzt dieses Modell vermuten lässt, weil erzwungene und freiwillige Migrationsgründe oft ineinander übergehen und sich gegenseitig bedingen. Also zum Beispiel, gutes Beispiel jetzt sind natürlich auch klimatische Veränderungen aufgrund der Klimakatastrophe. Das heißt, eine Person hat zum Beispiel kein Einkommen mehr, weil das Einkommen früher von Grund und Boden abhängig war, weil man Fischer war oder Landwirt. Und das wiederum kann auch einhergehen, zum Beispiel mit einer Konfliktsituation, im weitesten Sinne einer Kriegssituation in dem Land, was auch wieder wirtschaftliche Auswirkungen hat. Das heißt, im Einzelfall kann man dann das sehr schwierig auseinander dividieren und es ist oft so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Und dadurch sieht man halt schon, dass das Ganze sehr multikausal ist und sich nur schwer trennen lässt. Und wir sprechen jetzt in der Forschung lieber von einem anderen Modell als dem Push-Pull-Modell, nämlich dem sogenannten Aspiration Capability Gap, um es genau zu nennen. Also da geht es einerseits darum, dass Personen ganz klare Aspirations haben, also Migrationswünsche, Migrationsintentionen. Die sind teilweise, das stimmt auch, in Ländern zum Beispiel südlich der Sahara sehr groß. Also wenn man da unter der Bevölkerung fragt, möchten sie in den nächsten 5 Jahren das Land verlassen, sagt ein hoher Prozentsatz ja. Nur ist das nur ein Teil der Migrationsentscheidung. Und der zweite Teil wären eben die sogenannten Capabilities. Also habe ich überhaupt die Möglichkeit, das Land zu verlassen? Und da spielen finanzielle Ressourcen genauso eine Rolle wie Bildung, persönlicher Horizont, persönliche Möglichkeiten, Infrastruktur, gibt es überhaupt die Reisemöglichkeiten und so weiter. Und das trifft halt bei Menschen, die im globalen Süden leben, zu einem wesentlich geringeren Anteil zu, weil ihnen einfach die Ressourcen fehlen, vor allem für internationale und transkontinentale Migration über weite Strecken. Und deshalb sieht man ja auch, und das zeigt sich jetzt in Zeiten von Corona ganz, ganz deutlich, dass der Kontinent oder die Regionen mit der höchsten weltweiten Mobilität sind natürlich Länder des globalen Nordens, also vor allem Europa und Nordamerika. Da findet die meiste Mobilität statt, weil die Menschen die Ressourcen haben.
Du hast erwähnt, dass es ein Gap ist.
Genau.
Was verursacht denn den Gap am stärksten?
Also im Grunde sind es tatsächlich die Einkommen. Das heißt, man hat einerseits zwar den Wunsch zu emigrieren, kann sich aber die Migration jetzt ganz salopp gesagt nicht leisten. Und daraus folgt auch eine weitere Annahme, die oft so ein bisschen missverständlich kommuniziert wird, nämlich so als Allheilmittel gegenüber diesem Schreckensszenario der Migration, und auch das würde ich mal generell hinterfragen, kann überhaupt die Lösung oder soll überhaupt die Hoffnung sein, Migration wirklich komplett gen Null zu bringen. Also das würde ich mal an sich hinterfragen, weil Migration sollte, finde ich, wenn nicht positiv, dann zumindest neutral gesehen werden und einfach als eine Grundkonstante der menschlichen Entwicklung. Aber unabhängig davon ist
das
nicht unbedingt der Fall. Ja. Was man aber auch immer wieder so als ein Heilmittel gegen Migration so ein bisschen wie eine Karotte vor sich herhält, ist eben dieses, naja, Hilfe vor Ort leisten. Also wir wollen die Menschen zwar nicht herholen, aber wir schicken dann Hilfe vor Ort hin. Ja. Und da weiß man aber mittlerweile aus der Forschung auch sehr gut, dass gerade was die einkommensschwächsten Länder der Welt betrifft, Hilfe vor Ort und einfach sowas wie Entwicklungszusammenarbeit im ersten Effekt mal den Migrationsdruck nicht senkt, sondern mal steigert. Weil tatsächlich die Länder mit dem höchsten Migrationsvolumen weltweit sind Länder mit einer mittleren Einkommensschwelle, zum Beispiel Türkei oder Marokko oder auch die Philippinen. Dagegen Länder im globalen Süden, Länder, die wirklich zu den einkommensschwächsten Ländern der Welt zählen, die haben ein relativ geringes Migrationsaufkommen, weil es eben diesen Aspiration Capability Gap gibt. Sie haben nicht die Ressourcen. Mit zunehmender Entwicklungszusammenarbeit steigen die Ressourcen, es steigt aber nicht gleichzeitig die Lebensqualität im Land selbst. Das dauert normalerweise länger aufgrund der Entwicklung. Und dadurch kommt es zuerst einmal zu einem Anstieg der Migration, bis diese dann irgendwann wieder zurückgeht. Also es ist im Grunde so eine U-Kurve, die da abläuft. Das ist jetzt kein Argument gegen Entwicklungszusammenarbeit oder gegen Hilfe vor Ort. Ich bin auch keine Entwicklungsökonomin, um das zu beurteilen. Aber ich glaube, man müsste das Ganze wesentlich transparenter kommunizieren und auch einfach deutlich machen, was der Effekt von Hilfe vor Ort tatsächlich ist und was das auch bedeutet für das Migrationsaufkommen. Also da gibt es mittlerweile sehr fundierte Studien, die das in unterschiedlichen geografischen, historischen Kontexten immer wieder gezeigt haben, dass dieser Effekt eintritt.
Das heißt, auch jenseits von den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen und Menschen, die einfach vor dem Krieg fliehen, gibt es eigentlich eine Masse an Gründen, warum Menschen ihr Land verlassen wollen.
Das kann man so zusammenfassen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Faktoren, die natürlich, wenn man es ganz auf den Einzelfall herunterbricht, dann auch sehr individuell sind und wie gesagt, die sich auch gegenseitig bedingen. Und ich glaube, was man auch im Fokus behalten muss, Migration ist ja auch ein Prozess, der über viele Monate, viele Jahre lang ablaufen kann. Ja? Also ich glaube, so dieses monolithische, stabile Verständnis von Migration ist auch zu hinterfragen. Also etwas Dynamisches und auch die Migrationsgründe können sich im Laufe der eigenen Migrationsgeschichte auch ändern. Man sieht das ja auch deutlich, ich komme wieder auf das Beispiel Afrika und Subsahara zurück, wo Menschen zuerst einmal den Weg machen. Das beginnt meistens damit, dass sie vom Land, wo sie eben vom Grund und Boden abhängig sind, in die Stadt ziehen. Das ist meistens der allererste Teil einer Migrationsbewegung, ist die Binnenmigration und im Grunde eine damit einhergehende Urbanisierung. Also das sehen wir in Österreich ja zum Beispiel auch. Die Menschen ziehen in die Stadt, in die Ballungsräume, dort, wo auch Arbeitsplätze sind. Das ist oft der erste Schritt. Ja. Aber an einem gewissen Zeitpunkt steigt dann auch sehr oft der Migrationsdruck in den Städten, vor allem wenn es zum raschen Anwachsen von Städten kommt. Das geht eben auch einher mit einer Migration unter Anführungszeichen vom primären Sektor der Landwirtschaft in den sekundären und tertiären Sektor, vor allem in den Dienstleistungssektor. Da muss man eben meistens in die Stadt. Und dann aber kommt es dazu, und das müssen gar nicht die gleichen Leute sein, die zuerst vom Land in die Stadt gezogen sind, dass dann, je nachdem, wie man die Ressourcen hat, man zum Beispiel eben auch international migriert, zuerst einmal in Nachbarländer. Der Großteil der afrikanischen Migration findet innerhalb von Regionen, innerhalb von Nachbarländern statt und innerhalb des Kontinents und ist nicht transkontinental. Und erst danach, und bei Subsahara-Afrika ist das zum Beispiel der Fall, dass Menschen den Weg durch die Wüste wählen, der mindestens genauso gefährlich und tödlich ist wie der Weg übers Mittelmeer, um dann zum Beispiel in Libyen zu stranden, wie es bei vielen der Fall ist, dann ist oft einmal die Reise für einige Monate, wenn nicht Jahre, gestoppt. Und dann kann es zu einem weiteren Schritt kommen, nämlich diese gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer, um zum Beispiel nach Italien zu gelangen. Das heißt,
das ist eigentlich ein Prozess, der weitaus länger geht, als bei uns immer dargestellt wird.
Absolut. Und wie gesagt, innerhalb dieses Prozesses können sich auch die Gründe, warum man das Land verlassen möchte oder warum man in ein anderes Land möchte, ganz wesentlich verändern. Also das Ganze ist sehr dynamisch. Das heißt, wenn ich das Land verlasse, bin ich vielleicht noch nicht so gezwungen. Wenn ich in Libyen in einem dieser Lager sitze, kommen da vielleicht andere Gründe dazu, warum ich jetzt einfach dringend weg muss und dann das Zielland gar nicht so wichtig ist, es nur wichtig ist, dass ich dieses Land verlasse.
Wenn du sagst, dass das Ganze ein sehr individueller und langwieriger Prozess ist, der sich teilweise in derselben Reise mehrfach verändert, wie könnten wir oder wie soll ein Staat damit umgehen, der sowas halbwegs standardisiert beurteilen sollte?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil natürlich das Rechtssystem so aufgebaut ist, dass wir gewisse klare Kategorien brauchen. Und das Problem jetzt soziologisch gesprochen ist halt, dass die Realität nicht in, wie wir sagen, Need Categories existiert. Ja? Also die Welt da draußen ist halt messy und die ist chaotisch und die ist dynamisch und das zeigt sich gerade jetzt. Wir brauchen aber natürlich gerade im Bereich von Einwanderung und Asyl brauchen wir klare Kategorien und es muss klar sein, ist die Person als Asylwerbender zu subsumieren oder ist die Person jemand, der regulär beim Visum einreist, erfüllt sie die Kriterien oder nicht. Und wir haben momentan in den meisten europäischen Ländern und so auch in Österreich im Grunde zwei große Möglichkeiten, zwei große Schienen, kann man sagen, wie man einwandern kann. Jetzt unter Anführungszeichen auf legalen Weg, wobei auch das ist jetzt schwierig im Asylbereich, aber grundsätzlich kann man entweder als sogenannter regulärer Migrant, auch oft Wirtschaftsmigrant, ökonomischer Migrant einwandern. Also das geht dann, wenn man Drittstaatsangehöriger ist, über ein Visum, eine Arbeitserlaubnis. Es gibt ja auch die Rot-Weiß-Rot-Card zum Beispiel. Andere Länder haben eine Green Card und so weiter. Oder auch Studierenden-Visa zählen da dazu. Und dann im weitesten Sinne auch die Familienmigration, also dass man Familienangehörige nachholt, wenn man selber dann als Arbeitsmigrant eingewandert ist. Das ist sozusagen die reguläre Wirtschaftsschiene. Und dann gibt es eben die Asylschiene, dass ich im Grunde einen Asylantrag stelle und insofern meine Asylgründe anerkannt werden, ich einen positiven Bescheid bekomme, dann bleiben darf. Und jetzt sieht man schon, dass diese Schienen, und das wird auch immer bewusst betont, dass das so gleich behalten werden soll, die Schienen, die laufen parallel nebeneinander, aber die überkreuzen sich nie. Also da gibt es keine Möglichkeit, von der einen in die andere Schiene zu wechseln. Und was ich aber vorhin beschrieben habe mit dieser Multikausalität von Migrationsgründen, das ist etwas, was wir in der Forschung als gemischte Migration oder Mixed Migration bezeichnen. Also im Grunde die Tatsache, dass eben Migrations- und Fluchtgründe oft ineinander übergehen und sich gar nicht so leicht auseinander dividieren lassen. Und das kann man natürlich in einem Rechtssystem sehr, sehr schwierig abbilden. Und diese Diskussion gab es ja jetzt in der Vergangenheit dann auch oft immer, wo man sagt, naja, die Person, die jetzt da ist, die hat eigentlich keinen Asylgrund, aber die könnten wir jetzt in einem Mangelberuf sehr gut brauchen. Und es gibt eine Mangelberufsliste. Und warum kann die Person nicht zum Beispiel hier die Lehre machen und dann ein paar Jahre arbeiten? Also dieser Spurwechsel würde man das rechtlich bezeichnen.
Spurwechsel
von der Asylschiene quasi in die andere Spur der ökonomischen Migration. Das kann man natürlich mit verschiedenen Kriterien verbinden, wenn man das so möchte. Also es gibt da jetzt erste Modelle, wie zum Beispiel in Deutschland das 3+2-Modell, dass man eben die Lehre fertig machen darf und dann noch 2 Jahre nach Lehrabschluss in diesem Beruf arbeiten darf, auch wenn man einen negativen Asylbescheid bekommen hat und eben eigentlich keine Arbeitserlaubnis hätte. Es kann dann, wie gesagt, an Kriterien geknüpft werden, wie zum Beispiel geht nur mit einer fixen Arbeitsplatzzusage, mit einer Bestätigung des Arbeitgebers, geht nur temporär und so weiter. Aber das sind so erste zaghafte Versuche, um dieses sehr starre System etwas aufzuweichen, sage ich mal, im positiven Sinne jetzt, um eben diesem Phänomen der gemischten Migration stärker gerecht zu werden.
Diese Dynamik stärker in diese statistisch zuordnenbaren Faktoren aufzunehmen, das wäre so eine Möglichkeit, diesen Prozess ein bisschen fairer zu gestalten.
Ja, im Grunde braucht es wahrscheinlich ein rechtliches System, das eben die Realität besser abbildet und man kann die ganze Diskussion natürlich fortführen. Also ich bin jetzt weder Ökonomin noch Juristin, aber auch in diesem Bereich wage ich mich jetzt kurz, nämlich eine Diskussion, die es natürlich schon lange gibt, ist, inwiefern die Genfer Flüchtlingskonvention noch zeitgemäß ist, nämlich dahingehend, dass sie ja im Grunde verlangt oder fordert, dass individuelle Verfolgung nachgewiesen sein muss. Und das hat jetzt alles historische Gründe entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber auch hier sieht man, dass ganz streng gesehen Menschen, die einfach aus einem Kriegsgebiet fliehen, aber eine persönliche Verfolgung nicht nachweisen könnten, streng gesehen da gar nicht darunter fallen würden. Jetzt gibt es da oft dann Anpassungen und man geht dann anders vor und so weiter. Aber auch hier, also gerade in diesem Asylbereich ist einfach sehr, sehr vieles nicht mehr ganz so auf dem Stand, wie sich Migration eben jetzt zeigt und abbildet. Genauso auch natürlich mit dem Dubliner Abkommen, das im Grunde jetzt auch schon seit einigen Jahren reformiert werden soll. Und auch hier gibt es wenig Fortschritte, wie wir wissen.
Die Genfer Flüchtlingskonvention hat nicht die Situation von 2015 vorhersehen können.
Genau, war natürlich für eine ganz andere Zeit ausgelegt, das stimmt. Und die Gegebenheiten ändern sich. Und die Menschen werden generell natürlich mobiler. Also die Welt wächst viel enger zusammen, Stichwort Globalisierung. Und das sieht man ja gerade in Zeiten wie diesen auch ganz deutlich, wie vernetzt wir alle sind.
Was ist denn der Wert von Migration? Du hast ja eine Studie zum Humankapital und Wertvorstellungen von Geflüchteten in Österreich durchgeführt. Was sind denn zum Beispiel die Vorstellungen zum Thema Religion oder Feminismus von jetzt an einem geflüchteten 30-jährigen Syrer zum Beispiel?
Also vielleicht ganz kurz zum Wert von Migration. Ich glaube, der Wert von Migration ist einerseits natürlich ganz stark ökonomisch zu bemessen. Das wissen wir alle. Also da gibt es natürlich mittlerweile schon eine Vielfalt an Studien, die zeigen, dass Migration ein ganz wichtiger Faktor ist für eine Person selbst, um Einkommen zu generieren, aber auch in Form von Remittances, also Rücksendungen an die Familie im Heimatland, dass auch dort das Einkommen erhöht wird. Also das ist natürlich ein ökonomischer Faktor. Ich würde jetzt aus soziologisch-kulturwissenschaftlicher Sicht noch viel weiter sehen. Wir sehen schon in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass Migration ein ganz wichtiger Faktor auch in der menschlichen Entwicklung war. Da sind wir auch beim Thema Austausch von Ideen, von Wertigkeiten, von im Grunde auch Horizonterweiterung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eine sehr lange Zeit in der menschlichen Entwicklung waren wir alle Migrantinnen und Migranten, weil die Sesshaftigkeit ist erst relativ spät eigentlich in der menschlichen Entwicklung gekommen. Also auch das muss man sehen. Und wir leben einfach auch vom Austausch mit anderen. Und natürlich ist das jetzt in den letzten 100 bis 50 Jahren hat das natürlich exponentiell zugenommen, dieser Austausch und dieses Vernetztsein. Jetzt zu deiner konkreten Frage Wertvorstellungen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der immer ganz hitzig diskutiert wird, weil du mich am Anfang auch gefragt hast, so was sind so Annahmen, die vielleicht widerlegt werden können. Wertvorstellungen sind ähnlich dynamisch wie Migrationsentscheidungen. Also ich glaube, man muss hier deutlich hinsehen, dass es so etwas wie ein monolithisches, stabiles Wertesystem oder ein Wertekompass, das hat eigentlich niemand von uns. Also Werte sind sehr kontextabhängig, ich würde fast schon sagen tageszeitsabhängig und stimmungsabhängig bis zu einem gewissen Grad. Kennt man wahrscheinlich von sich selber auch. Und ich habe jetzt erst vor kurzem wieder bei einer Studie, da haben wir telefonische Interviews eben mit zum Beispiel geflüchteten Männern, die du angesprochen hast, in Österreich geführt. Und wir haben ihnen unter anderem Fragen gestellt zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Also so eine klassische Frage, das basiert alles auf dem sogenannten European Value Survey, der Europäischen Wertestudie. Das erlaubt dann einen Vergleich von den Antworten, die jetzt Geflüchtete in Österreich geben, mit zum Beispiel der österreichischen Gesamtbevölkerung oder mit der französischen Gesamtbevölkerung oder allgemein der europäischen Gesamtbevölkerung. Und da zeigt sich interessanterweise jetzt auf der individuellen Ebene, dass sehr viele Befragte, wie wir zum Beispiel gesagt haben, stimmen sie der Aussage zu, einen Job zu haben ist für eine Frau die beste Möglichkeit, um unabhängig zu sein. So eine klassische Frage in der Wertestudie. Und dann kam sehr oft einmal, bevor die Menschen diese Frage beantwortet haben, auf einer Skala von 1 bis 10, kam die Rückfrage, jetzt hier in Österreich oder in Syrien? Ja? Und das für mich war schon ein erster Indikator, dass die Leute sehr wohl differenzieren auch. Also wie gesagt, kontextabhängig, auch vom geografischen Kontext. Und man sich sehr wohl bewusst ist, es gibt halt ein anderes Wertesystem, eine andere Gesellschaftsordnung auch im weitesten Sinne in Syrien als in Österreich. Und vor allem, ich kann mich da auch ein bisschen adaptiv annähern. Ja? Also ich sozusagen, ich für mich selber verstehe, in Österreich ist das irgendwie mehr die Norm und in Syrien war es vielleicht was anders. Also das fand ich irgendwie interessant, dass das gleiche Rückfrage kam. Und tatsächlich, was sich auch zeigt, und das sind wir mit unseren Studienergebnissen, ordnen wir uns da sehr gut ins internationale Feld ein, weil das auch in anderen geografischen Kontexten immer wieder gezeigt wurde, dass ganz grob gesagt die Wertvorstellungen von Migrantinnen und Migranten, die jetzt zum Beispiel aus wertkonservativeren Gebieten kommen, also zum Beispiel eben Syrien wäre so ein Beispiel, dass diese Wertvorstellungen so zwischen jenen der Gesamtbevölkerung aus dem Herkunftsland und der Gesamtbevölkerung im Aufnahmeland liegen. Und dass man sich tatsächlich vor allem auch in der zweiten und dritten Generation dann immer stärker an das Wertesystem des Aufnahmelandes annähert. Wobei, muss man sagen, vorausgesetzt, dass die Integration und die Inklusion, auch die soziale Inklusion, erfolgreich abläuft. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung. Es gibt nämlich auch gerade in der zweiten und dritten Generation von Einwanderern oft den gegenteiligen Effekt, dass sie sich zunehmend von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt fühlen, marginalisiert fühlen und dann natürlich ganz bewusst auch solche Werte, die von der Mehrheitsgesellschaft gefordert oder vorgelebt werden, ablehnen. Also auch den Effekt gibt es. Das Extrembeispiel wäre dann zum Ende quasi eine Radikalisierung auch. Und das hängt natürlich viel mit gelungener oder misslungener Integration zusammen.
Wir unterbrechen hier kurz. Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen mit dem FH Campus Wien Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft zusammen. Hier gehen wir der Frage nach, welche Skills und Expertisen benötigt eine Politikerin oder ein Angestellter des öffentlichen Dienstes in der heutigen komplexen Zeit. Dafür haben wir diese Miniserie gestartet. Den Beginn macht Romana Ruder. Sie ist Juristin mit Masterabschlüssen in Führung, Politik und Management sowie Digital Transformation. Sie leitet die Abteilung Versorgungsmanagement in der österreichischen Gesundheitskasse Wien. Vor der Kassenfusion hat sie unter anderem strukturiertes Innovationsmanagement in der Wiener Gebietskrankenkasse aufgebaut.
Um Komplexität erfolgreich bewältigen zu können, braucht meines Erachtens unter anderem einen positiven Umgang mit Veränderungen und vor allem mit den Unsicherheiten, mit denen wir täglich konfrontiert sind. Das bedeutet daher, dass Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit und vor allem Mut eine der wichtigsten Skills in der heutigen Zeit darstellen. Ich finde auch, dass fachliche Expertise rund um das große Thema der Digitalisierung und alles, was mit digitaler Transformation zusammenhängt, heutzutage essentiell ist, auch in der Politik und in der Verwaltung. Naja, und last but not least ist überall dort, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, nicht nur zuhören können, um wirklich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Kundinnen zu arbeiten, sondern vor allem auch Leadership gefragt.
Das war Romana Ruder. Jetzt geht es weiter mit Wer jetzt?
Mit dem Erfolg oder Misserfolg entstehen ja auch Parallelgesellschaften. Aber ich finde es spannend, dass sie sich mit jeder Generation näher an das Zielland.
Im Grunde hängt das auch viel damit zusammen, dass natürlich auch der Austausch dann immer mehr passiert mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Aber wie gesagt, da spielen viele Faktoren hinein. Und ich glaube, was man schon auch deutlich sehen muss, und das sehen wir dann auch, wenn es jetzt um Bildungserfolg von der zweiten und dritten Generation geht zum Beispiel. Wir tendieren sehr stark dazu, dass alles anhand der Herkunft oder noch schlimmer, unter Anführungszeichen, weil noch unpräziser eigentlich, anhand der Religion, in dem Fall anhand des muslimischen Hintergrunds festzumachen. Und was sich aber gerade, wenn wir jetzt die Situation von Migranten, Migrantinnen in Österreich betrachten, was sich schon zeigt, ist, dass es im Grunde, wenn wir genauer hinschauen, eigentlich zwar schon auch eine Herkunftsfrage ist, aber vielfach eine Frage des sozioökonomischen Hintergrundes. Also Migrationshintergrund in Österreich bedeutet einfach vielfach, dass man aus einer sozioökonomisch schlechteren oder schwächeren Schicht, wie man sagt, stammt, auch aus einer bildungsferneren Schicht und dass damit natürlich auch die eigenen Chancen sehr eingeschränkt sind. Also die Bildungsmobilität ist in Österreich leider generell nicht sehr ausgeprägt Und ganz besonders schlecht ist sie unter Kindern von Migrantinnen und Migranten, also die zweite und dritte Generation. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf viele andere Bereiche, unter anderem eben auch die Wertvorstellungen, aber auch darauf, wie sehr ich mich akzeptiert und angenommen fühlen kann in der Aufnahmegesellschaft, wie sehr ich wirklich angekommen bin oder wie sehr mir weiterhin viele Türen halt verschlossen bleiben.
Das passt thematisch wunderbar zur nächsten Frage. In Österreich sind 1,2 Millionen Menschen nicht wahlberechtigt Lebender, aber dürfen zum Beispiel nicht zur Nationalratswahl gehen. Das sind in Wien zum Beispiel 30% der Bevölkerung. Das sind eben genau die Menschen, die du dort angesprochen hast. 20% aller Neugeborenen haben keinen österreichischen Pass. Mhm. Und diese Auflagen, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben, sind einfach sehr, sehr streng. Wie weit beeinflusst oder verändert eine neue Staatsbürgerschaft denn die Integration oder den Willen, sich selbst zu integrieren?
Also man hat früher immer gesagt, so wenn man so diese Integrationsreise gezeichnet hat, war irgendwie erfolgreiche Integration bedeutet Erwerb der Staatsbürgerschaft im Zielland. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil man kann absolut integriert sein. Ich meine, das Wort an sich ist ja oft schon problematisch. Das würde jetzt auf einen ganz anderen Podcast, glaube ich, bedürfen, um das zu thematisieren. Man kann wunderbar inkludiert sein, sagen wir so. Man kann auf allen Ebenen und auch möglichst gleichberechtigt partizipieren in einer Gesellschaft, ohne die Staatsbürgerschaft zu haben. Ja? Außer natürlich, und das ist sozusagen die Krux hier und das, was du ansprichst, dass natürlich im aktuellen System die Staatsbürgerschaft mit dem Wahlrecht einhergeht. Also im Fall von Drittstaatsangehörigen wirklich dem Wahlrecht auf allen Ebenen, kann man sagen. Und das heißt, auf einer ganz wesentlichen Ebene, nämlich wenn es um Bürgerrechte geht, also das, was wir in der Forschung die Civic Participation nennen, da ist man natürlich ausgeschlossen vom aktiven wie vom passiven Wahlrecht. Im Grunde ist es so, dass in Österreich wir, muss man eigentlich sagen, eines der restriktivsten Länder sind, was das betrifft. Ja, also wir haben einerseits diese sehr hohen Hürden, die du schon angesprochen hast. Und vor allem muss man betonen, das sind jetzt nicht nur Hürden, wo man nachweisen muss, dass man Deutsch kann. Oder ich glaube, man muss ja auch so eine Art Wissenstest und dann ein bisschen so auch verstehen, worum es in Österreich geht, also was sozusagen Werte sind oder auch so geschichtliches Wissen, sondern das sind vor allem auch finanzielle Hürden. Und die sind gar nicht so klein, eben gerade, weil ich ja wie vorher gesagt, schon gesagt habe, dass viele Migrantinnen und Migranten eben aus sozioökonomisch schlechteren Schichten stammen und das durchaus hohe Hürden dann sind für den Einzelnen, verbunden mit den hohen Gebühren, die man zahlen muss. Also man muss einerseits eine hohe Einkommensgrenze nachweisen, relativ hoch, und dann noch Gebühren zahlen dafür. Und das hat also einen, wie ich finde, ökonomisch ausschließenden Effekt. Also das heißt, dass Menschen, die sich nicht leisten können, vom Wahlrecht dann in weiterer Folge länger ausgeschlossen sind, weil sie nicht so rasch die Staatsbürgerschaft erwerben können. Das ist, glaube ich, ein Effekt, den man nicht haben möchte. Ja? Also eine Möglichkeit wäre, die Hürden halt zu senken.
Ja. Ich habe notiert, ich glaube 930 Euro pro Person, eine Familie mit drei Personen, einem Kind, so circa mit 3.000 Euro rechnen. Also wie du sagst, jemand, der aus einer sozioökonomisch schwächeren Schicht kommt, wird vermutlich wenig Anreiz dazu haben, 3.000 Euro für eine Staatsbürgerschaft auszugeben.
Genau, genau. Und dann haben wir halt genau den Effekt, den du angesprochen hast, diesen demokratiepolitischen Effekt. Und dann sehe ich gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass wir wissen, dass es Jugendliche gibt, die Zeit ihres Lebens nie erlebt haben, dass irgendjemand in der Familie oder im Freundeskreis wählen geht, die das halt nicht kennen. Ja? Und die sitzen dann zwar in der Schule und haben politische Bildung und das ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes graue Theorie. Weil da kann ich halt noch so schön darüber lernen, aber ich selber werde nie oder halt vielleicht irgendwann erst später, wenn ich es mir selber vielleicht leisten möchte, dann vom Wahlrecht Gebrauch machen. Und vor allem, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, weil ich es nicht miterlebt habe. Umgekehrt muss man schon sagen, dass natürlich die Menschen dann, im Fall zum Beispiel der türkischen Community, weiterhin im Herkunftsland wahlberechtigt sind. Das führt ja auch immer wieder zu politischen Debatten in Österreich. Ja? Und das macht natürlich auch schon etwas, weil wenn ich jetzt nicht wahlberechtigt bin, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel in Zeiten von Wahlkämpfen die Wahlberichterstattung in Österreich wirklich aufmerksam mitverfolgen würde, wenn ich mir denke, na gut, ich habe im Grunde eh nicht mitzureden. Ja. Also das ist natürlich ein ausschließender Faktor und in einem allumfassenden Integrationsmodell ist das auch eins der Standbeine, einer der Faktoren, der zeigt, inwiefern Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können oder eben nicht.
Ja. Was hältst du von der Idee, das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft zu entkoppeln? Also jemand, der seit 10 Jahren hier lebt, hier besteuert wird, der darf auf Nationalratsebene mitstimmen?
Also ich glaube, ich würde davor tatsächlich noch 2 andere Varianten eher bevorzugen, weil natürlich die Entkoppelung mit ein paar ganz konkreten Fragen einhergeht, nämlich bleibt dann die Person im Herkunftsland auch wahlberechtigt? Ja? Führt es dann so weit, dass sie zum Beispiel sogar in 3 Ländern irgendwann wahlberechtigt sein könnte und so weiter? Also diese Fragen gibt es. Ich glaube, was momentan mir persönlich realistischer auch scheint und gangbarer ist einerseits, dass man ganz konkret die Hürden für die Staatsbürgerschaft senkt, vor allem diese finanziellen Hürden. Auch ich glaube, die Aufenthaltsdauer, da könnte man auch Anpassungen vornehmen. Und das Modell der Doppelstaatsbürgerschaft ist natürlich eines, das in den allermeisten anderen Ländern der Welt wesentlich weniger restriktiv gehandhabt wird als in Österreich. Das muss man auch sagen. Und Doppelstaatsbürgerschaften finde ich deshalb ein spannendes Modell, weil sie meiner Meinung nach, da bin ich wieder beim Punkt davor, die Realität viel besser abbilden. Ja? Also wir sind einfach in dieser globalen, vernetzten Welt damit konfrontiert, dass wir multiple Identitäten haben, auch multiple nationale Identitäten. Und Staatsbürgerschaft zu erlangen in Österreich bedeutet für die allermeisten, außer sie sind Opernsängerin oder Fußballstar, bedeutet, man muss sich für die eine Staatsbürgerschaft jetzt entscheiden und die andere wieder abgeben. Und das kann natürlich auf einer ganz persönlichen Ebene auch zu einem gewissen Identitätskonflikt führen, weil, und das sagen ja moderne Integrationsmodelle durchaus aus, du kannst absolut in einer Gesellschaft integriert sein, musst aber nicht in der Herkunftsgesellschaft dich gar nicht mehr damit identifizieren. Du kannst beides haben. Ja? Du kannst sogar mehr als 2 nationale Identitäten haben. Also wir haben da, wie gesagt, multiple Identitäten, die wir leider jetzt in Österreich derzeit überhaupt nicht abbilden. Und das finde ich halt sehr schade. Und Doppelstaatsbürgerschaft wäre halt eine Möglichkeit, das abzubilden. Und auch so ein bisschen so dann die Schwelle zu senken, für einen persönlich zu sagen, ja, ich nehme jetzt die Staatsbürgerschaft in Österreich an. Das hat ja auch ein bisschen was mit, ich bekenne mich zu Österreich zu tun. Aber es ist okay, dass ich zum Beispiel weiterhin die türkische Staatsbürgerschaft besitze, weil es ist auch Teil meiner Identität. Als ein mögliches Beispiel. Ja.
Es gäbe genug Schrauben, an denen man drehen könnte?
Gäbe es durchaus, glaube ich schon, ja. Ja.
Gehen wir mal auf eine Metaebene. Diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dir sicher tagtäglich um die Ohren fliegen, sagen wir es mal so, warum gelangen die oft nicht übersetzt oder schlecht übersetzt zu Entscheidungsträgern? Das ist mal der erste Teil. Und wie können wissenschaftliche Erkenntnisse stärker Entscheidungsgrundlage werden?
Also in Zeiten wie diesen denke ich mir, ich wäre gern Virologin, dann hätte ich vielleicht bessere Chancen. Ja, also ich glaube jetzt einerseits ist natürlich ganz wichtig zu betonen, dass die Wissenschaft immer nur die Grundlage für die Entscheidungen gibt, also eh so wie du es gesagt hast. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad passiert das ja weiterhin. Der ganz konkrete Grund bei meinem Feld ist, glaube ich, dass einfach Migration und Integration so ein wahnsinnig emotional aufgeladenes Thema ist. Das sehr, wie sagen, ideologisch überschattet ist, auch bis zu einem gewissen Grad, dass in Österreich dann, und das ist so ein bisschen das Absurde an der Diskussion, einerseits so aufgeladen ist, andererseits aber auch sehr stiefmütterlich dann in der konkreten Politikgestaltung, also das, was man Policy nennen würde und nicht Politics, da irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Nicht? Also Österreich tut sich immer noch sehr schwer, sich als Einwanderungsgesellschaft zu sehen. Das hat man jetzt eh jüngst wieder im Zuge der Corona-Krise gesehen, wo halt die Eindämmungsmaßnahmen, die Information dazu erst sehr verspätet und sehr zögerlich in die wichtigsten Migrantensprachen des Landes übersetzt wurden. Und da hat man aber gesehen, das ist im Grunde für alle hier lebenden Menschen dann ein Nachteil, weil wenn ein Teil der Bevölkerung die Maßnahmen nicht versteht und nicht umsetzt, dann werden wir diesen Virus nicht gut eindämmen können. Und da sehe ich so ein gewisses Spannungsverhältnis, das passiert alles sehr zögerlich. Also ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Und ich bin jetzt nicht ganz, wie soll ich sagen, ganz pessimistisch, dass das, was wir in der Migrationsforschung machen, auch in der Integrationsforschung, dass das gar nicht gehört wird. Das glaube ich nicht. Aber was ich schon sehe, ist, dass es sehr selektiv gehört wird. Also sprich, man hört gerne die Teile, die dann eh in das eigene ideologische Gebilde passen und die anderen Teile blendet man aus. Und was ich jetzt aus der persönlichen Erfahrung als Forscherin in dem Feld sagen kann, ich glaube, gerade in diesem Feld läuft man sehr schnell Gefahr, auch instrumentalisiert zu werden. Ne? Also ich glaube, das ist eine für mich auch persönlich oft eine Gratwanderung, zu sagen, inwieweit kann ich mich noch äußern als Expertin, inwieweit kann ich zum Beispiel auch, das gibt es ja jetzt immer mal wieder bei verschiedenen Thematiken, sagen, ich unterstütze diese oder jene Initiative als Expertin, also mir persönlich, wo ich auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch habe, weil ich ja in der Sozialpolitik aus Forschungssicht tätig bin, ist das wichtig. Genauso wie ich es gut finde, dass sich Klimaforscher und Klimaforscherinnen zur Klimakrise äußern. Aber umgekehrt natürlich irgendwann einmal mal sagen muss, jetzt muss man aber das Staffelholz weitergeben an die Politik, weil jetzt ist der Punkt gekommen, wo Entscheidungen getroffen werden und das ist dann nicht mehr mein Feld.
Und du ja eben, du exponierst dich ja auch damit.
Absolut, ja. Absolut. Und ich glaube, da ist auch natürlich die Frage, welches Wissenschaftsverständnis hat man. Ich bin der Meinung, Wissenschaft wird nie im gesellschaftlichen Vakuum gemacht. Man ist auch als Wissenschaftler immer sozial, kulturell, auch weitestens politisch verortet, weil man auch Bürgerin ist, nolens volens von einer Gesellschaft in einer Staatsform. Und dadurch natürlich diesen Aspekt nicht ausblenden kann. Es wäre eher gefährlich zu meinen, man könnte hundertprozentig objektiv und neutral agieren. Ich glaube, es ist wichtiger zu reflektieren, dass man immer auch verortet ist in einem System. Und diese Haltung zu reflektieren ist, glaube ich, schon Teil des Ganzen. Und natürlich das Wichtigste, dass es sowas wie absolute Wahrheiten natürlich nicht gibt.
Warum forschst du zu Migration und Integration? Du könntest auch deine Energie woanders verwenden.
Also ich habe tatsächlich eine sehr persönliche Genesis, kann man sagen. Ich bin selber in meiner eigenen Forschungsbiografie relativ spät zu diesem Themenkomplex erst gekommen. Ich habe davor in der sehr theoretischen Kulturwissenschaft gearbeitet. Also ich habe meine Dissertation noch, die leider schon viel zu lange her ist, wie lange sage ich nicht, weil sonst weiß man, wie alt ich bin, habe ich tatsächlich zur Wissenschaftstheorie noch verfasst. Also ein sehr abstraktes, theoretisches Thema und bin erst danach über den Umweg der Bildungsforschung im Jahr 2015, wo so vieles im Bereich der Migration und Integration in Österreich seinen Anfang genommen hat, bin ich zur Fluchtforschung gekommen und habe damals beim Demografen Wolfgang Lutz gearbeitet an der Wirtschaftsuniversität Wien, der selber ein großer Bildungsforscher auch ist und der damals eine der ersten Studien europaweit zum sogenannten Humankapital von Geflüchteten durchgeführt hat. Und Humankapital in einem sehr großen Verständnis, nämlich vor allem auch, welche Bildungsniveaus bringen geflüchtete Menschen, die da 2015, 16 zu uns gekommen sind, mit. Das wäre auch so eine Annahme gewesen, die ich anfangs noch erwähnen hätte können, nämlich die Annahme, dass alle Geflüchteten Analphabeten sind oder sehr schlecht gebildet, dem ist mitnichten so. Also wir wissen schon lange in der Migrationsforschung, dass wer höher gebildet ist, der ist auch mobiler. Und das hat sich auch eben 2015 gezeigt. Das war mein erster Kontakt oder meine erste Studie, an der ich mitgearbeitet habe im Bereich der Fluchtforschung. Und dann bin ich im Grunde dabei geblieben, weil natürlich mit jeder Forschungsfrage, die man beantwortet oder der man sich zumindest annähern kann, sich 10 weitere Forschungsfragen auftun in diesem Feld. So ist es mir halt auch gegangen. Und seitdem bin ich vor allem im Bereich Integration, Asyl und Flucht tätig und merke, dass einem die Arbeit und auch die Forschungsfelder da wirklich nicht ausgehen.
Wenn du jetzt an die aktuellen Zeiten denkst, was beschäftigt dich da mit Bezug auf deine Forschung?
Also aktuell ist natürlich die Corona-Krise ganz spannend, was auch Integration und Migration betrifft. Ich habe es eh schon erwähnt, ich finde, jetzt werden halt auch frühere Versäumnisse und Verfehlungen in der Integration, auch in der Integrationspolitik sichtbar. Dieses Beispiel mit der Übersetzung in Migrantensprachen ist eines. wo sich aber auch zeigt, sowas könnte man zum Beispiel durch gute soziale Integration abfedern. Also wenn Menschen sozial gut vernetzt sind, sowohl in der eigenen Community als auch mit Einheimischen unter Anführungszeichen, also das, was man als autochthone Bevölkerung bezeichnet, dann würden sie selbst dann, wenn sie nicht so gut Deutsch sprechen, wesentlich schneller und besser von solchen Informationen über Eindämmungsmaßnahmen erreicht werden, als wenn sie sehr isoliert sind. Also da zeigt sich, finde ich, sehr gut so ganz im Kern eigentlich, warum Integration im Grunde alle hier lebenden Menschen angeht, weil unsere Gesellschaft halt nur so stark ist wie das schwächste Glied. Und wenn ich selber nicht von diesen Informationen erreicht werde oder wenn ich umgekehrt nicht die persönlichen Ressourcen habe, auch die sozioökonomischen Ressourcen, um zum Beispiel die Maßnahmen gut einhalten zu können, Stichwort auch Wohnsituation von Migranten und so weiter, dann betrifft das im Grunde alle hier lebenden Menschen, weil dann bedeutet das, dass wir die Kurve nicht abflachen können oder wesentlich länger dafür brauchen. Also das finde ich spannend so als ein Thema. Und was wir auch sehen, ist, dass halt viele Migrantinnen und Migranten gerade jetzt in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind. Supermarktangestellte, Lieferdienste, Busfahrer, Reinigungskräfte, Gesundheitspersonal. Und das ist schon spannend, weil natürlich auf dieser ganz offiziellen Ebene kommen genau diese Menschen nicht vor, wenn sämtliche Ansprachen beginnen mit liebe Österreicherinnen und Österreicher oder Team Österreich. Ja. Jetzt kann man sagen, Team Österreich sind eh alle, die hier leben. Ja, würde ich so sehen. Die Frage ist, ob das jeder, der den Begriff verwendet, auch so sieht. Und interessant fand ich auch, weil wir haben ja auch dazu geforscht, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten, welche Ausbildungen bringen Geflüchtete mit. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass total viele geflüchtete Frauen, die sagen mal als erstes, na, ich habe gar nichts gelernt. Das bedeutet, sie haben keinen Abschluss. Und wenn man dann näher sich damit beschäftigt, das tun zum Beispiel auch die AMS-Kompetenzchecks, total viele geflüchtete Frauen haben zum Beispiel fürs ganze Dorf genäht. Ja. Und da habe ich gesagt, als erstes dran denken müssen, wie man gesagt hat, wir machen jetzt die Maskenproduktion und die Produktion der Schutzkleidung in Österreich und wir suchen händeringend Näherinnen, die das machen können. Also das wäre so eine ganz konkrete Gruppe, wo man meint, da müsste man nur ein gutes Matching jetzt machen, auch bei den Erntehelfern natürlich und so weiter. Also ich weiß tatsächlich, dass viele Geflüchtete auch die jetzige Chance, die jetzige Situation irgendwie als Möglichkeit sehen, überhaupt mal Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt in diesen, muss man sagen, eher niedrig qualifizierten Jobs. Die Frage ist halt, wie nachhaltig das sein wird, weil das sind oft, glaube ich, prekäre und auch temporäre Beschäftigungsformen.
Da haben wir noch genug Monate der Corona-Zeit, das herauszufinden.
Absolut, ja.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und du darfst ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ich glaube, ich brauche gar kein neues Gesetz. Ich hätte einfach nur gerne, dass diese strukturellen Rahmen, die wir uns, muss man sagen, dank 2015 endlich geschaffen haben und die endlich einer Einwanderungsgesellschaft auch würdig sind, zumindest grosso modo, nämlich das Integrationsgesetz und das Integrationsjahrgesetz, dass diese beiden Gesetze endlich mal wieder mit Leben gefüllt werden können. Weil aufgrund der Tatsache, dass viele Ressourcen in den letzten beiden Jahren stark zurückgefahren wurden, ist es so, dass vieles, was in diesen Gesetzen drinnen steht, in der Form gar nicht mehr exekutiert werden kann. Also zum Beispiel diese verpflichtenden Kurse auch für Asylwerbende mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, Zugang zu Deutschkursen oder auch Arbeitstrainings und so weiter. Da ist vieles zurückgefahren worden, was eigentlich meiner Meinung nach sinnvoll war. Also da würde ich sagen, ich würde gar kein neues Gesetz mehr machen, sondern ich würde schauen, dass die wir jetzt mal haben, sinnvoll umgesetzt werden können.
Die zweite Frage, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang und du kannst draufschreiben, was du willst.
Ich glaube, ich würde total was Kitschiges draufschreiben, weil jetzt in Zeiten von Corona ist mir irgendwie so danach. Ich würde sowas draufschreiben wie, wir sind alle oder irgendwie so, oder Österreich sind alle oder einfach Bezug nehmen darauf, dass dieses Wir-Gefühl, auf das wir uns so sehr berufen, gerade in Zeiten wie diesen, dass das wesentlich inklusiver sein müsste und sollte. Weil ich glaube, genau jetzt merken ja die Leute auch, dass sich dieses abkapseln, auch wenn wir uns sozial distanzieren sollen, im Grunde einfach eine Strategie ist, die nicht auf Erfolg gebürstet ist, weil wir halt alle so vernetzt sind und alle voneinander abhängig sind. Und diese Abhängigkeiten, die werden jetzt deutlich auf kommunaler, lokaler, regionaler Ebene, aber ich glaube, irgendwann einmal hoffe ich auch auf internationaler Ebene. Und ich weiß nicht, wie ich das in einem schönen, knackigen Plakatslogan verpacken würde, aber das wär gerne die Message, die ich damit transportieren möchte.
Ja, das gilt ja schon. Und die letzte Frage, du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Café gehen. Wen suchst du denn dir aus und warum?
Ich glaube, ich hätte zwei tatsächlich, wenn ich darf. Ich hätte eine konkrete Person. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich zuletzt, wie ich unter Anführungszeichen im Kino war, das Kino hat virtuell stattgefunden in Zeiten wie diesen, die wunderbare Reportage über Johanna Donal gesehen habe. Und mit der würde ich sehr gerne auf einen Kaffee gehen, wenn sie noch lebte. Und zweitens würde ich gerne mit einer dieser 100-fach zitierten Heldinnen des Alltags, die jetzt da an der Supermarktkasse stehen, mit gar keiner konkreten Person, also ich kenne eine konkrete Person, aber gerne auch irgendjemand, auf einen Café gehen, um zu fragen, wie es ihr eigentlich damit geht. Wie es ihr damit geht, dass sie einerseits vielleicht ungefragt und ungewollt als Heldin bezeichnet wird, ob sie das überhaupt freiwillig macht und gerne macht, ob sie gerne beklatscht werden möchte, allabendlich, oder ob sie lieber fair entlohnt werden möchte. Wie sie damit geht, dass sie zwar tagtäglich an der Kasse stehen darf und sich anhusten lassen muss, aber umgekehrt dann am Abend nicht auf der Parkbank sitzen soll oder darf. So diese ganzen Fragen, die würde ich gerne mit jemandem besprechen, nämlich auch fernab wirklichem Forschungsinteresse, sondern auch auf persönlichem Interesse. Weil ich glaube, dass momentan sehr viel über diese Menschen gesprochen wird, sie aber meines Empfindens nach sehr selten auch in der Öffentlichkeit zu Wort kommen.
Ja, komme ich mit bei dem Gespräch. Gut, Judith, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.